Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Professor Kirill Sikora, thank you so much for joining me on Skype.
Professor Sikora, vielen Dank erstmal für dieses Skype-Interview. Ich möchte Sie zunächst unseren Zuschauern vorstellen. Sie sind Onkologe und einer der am häufigsten zitierten Krebsexperten in Großbritannien. Sie waren außerdem Chef des Krebsprogramms der Weltgesundheitsorganisation von 1997 bis 1998 und derzeit sind Sie der medizinische Direktor bei Rutherford Health sowie Dekan und Professor für Medizin an der Buckingham Universität. Während dieser Corona-Krise haben Sie sich dafür ausgesprochen, positiv und optimistisch zu bleiben. Sie schließen sich nicht der Diskussion über die sogenannte neue Normalität an, sondern sagen, dass sich die Lage im Sommer wahrscheinlich wieder normalisieren und dass ein Impfstoff nicht einmal notwendig sein wird. Könnten Sie dies näher erläutern?
Im Grunde genommen laufen die Dinge in Europa und in Nordamerika gut, überraschend gut. Wenn man sich die drei wichtigsten Zahlen anschaut, so ist die Anzahl der Neuinfektionen überall rückläufig und auch die Anzahl der Krankenhausaufenthalte. Unsere Krankenhäuser sind nun leer, weil wir uns auf Corona-Patienten konzentrieren. Drittens gehen die Todesfälle zurück. Gestern hatten wir hier in Großbritannien den niedrigsten Tageswert. Es starben weniger als 130 Menschen. Auch wenn es insgesamt traurig ist, entwickeln sich die Dinge in die richtige Richtung. Die Frage lautet nun, wie schnell wir wieder herauskommen werden. Wir sind ziemlich spät in dieses Spiel eingestiegen. Unsere Regierung hat die Ausgangsbeschränkungen nur sehr langsam durchgesetzt. Andere Länder waren da viel schneller und kommen auch schneller wieder heraus. Schauen Sie sich Deutschland an, es geht wieder bergauf. Auch Österreich, Tschechien, Norwegen und Dänemark haben sehr früh damit angefangen. Nun werden dort die Schulen wieder geöffnet. Die Cafés werden geöffnet, die Wirtschaft profitiert davon. Wir stecken noch immer fest, aber wir müssen aus diesem Schlamassel herauskommen. Ich denke, man sollte viel schneller vorankommen, als es in Großbritannien derzeit der Fall ist.
Was ist Ihre Einstellung gegenüber den Impfungen? Diese scheinen eine Art Hoffnungsschimmer zu sein. Viele Menschen hoffen zumindest, dass ein Impfstoff entwickelt wird.
Ich denke, das ist eher eine politische Hoffnung. Die Politiker und die Staaten wollen uns hoffen lassen, dass wir da rauskommen können. Ich sehe es als eine Art Rückschlag. Wir müssen es machen, keine Frage, wir müssen es tun. Und es werden über 100 potenzielle Impfstoffe hergestellt, von denen einige funktionieren werden und einige wahrscheinlich nicht. Doch die erste Schwierigkeit besteht daran, wie klinische Versuche durchgeführt werden sollen, da die Virusrate in unseren Gemeinden abnimmt. Es wäre unmoralisch und unethisch, Menschen gezielt mit Corona zu infizieren, denn die Kontrollgruppe würde definitiv erkranken. Der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, eine Menschengruppe mit dem Meningokokken-Impfstoff zu impfen und die zweite Gruppe mit dem Coronavirus-Impfstoff und dann zu schauen, wie viele Menschen in den kommenden 6 Monaten am Coronavirus erkranken. Doch wenn die Virusrate abnimmt, braucht man sehr viele Menschen, Hunderttausende, um einen Unterschied festzustellen. Und dafür haben wir keine Zeit. Ich denke, das Virus wird verschwinden. In seiner Dynamik verändert sich etwas. Es wird verschwinden, bevor ein Impfstoff entwickelt wird. Um den Impfstoff nicht nur in einem Fläschchen zu haben, müssen wir große Mengen davon herstellen. Und dann kommt ein logistischer Albtraum, die Immunisierung der Bevölkerung. Es ist nicht einfach, 66 Millionen Menschen zu immunisieren. Wenn man 60% davon impft, erreicht man auch schon eine Immunität. Aber 60% von 66 Millionen, das sind auch schon. Ich bin nicht gut in Mathe, aber das sind sehr viele Menschen. Dies logistisch zu organisieren, ist eine große Herausforderung für jedes Gesundheitssystem.
Einige Experten sagen auch, dass man einige regulative Schritte zur Entwicklung des Impfstoffs nicht beachten müsste. Wie sehen Sie das, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich um einen neuartigen Impfstoff handelt? Ich glaube, er heißt RNA-Impfstoff.
Das stimmt. Einer der Hauptkandidaten für einen erfolgreichen Impfstoff ist ein Stück des RNA-Virus. Dabei stellt der Körper Virusproteine her, auf die das Immunsystem anspringt. Andere Impfstoffe, wie der an der Universität Oxford entwickelte, produzieren das Protein und ein völlig eigenständiges Virus, das Adenovirus, das zu Reizungen der Nasenmembranen führt. Klar, einer dieser Impfstoffe wird im Laufe der Zeit Erfolg haben. Doch der Impfstoff muss die britische und die europäische Regulierungsbehörde, die Europäische Arzneimittelagentur, passieren. Die entsprechende Behörde in den USA heißt FDA, die Food and Drug Administration. Diese Behörden werden die Dinge beschleunigen und man sieht, dass mit der entsprechenden Diagnostik Mechanismen beschleunigt werden. Aber es geht auch um die Sicherheit. Wenn einer dieser Impfstoffe eine Demyelinisierung, also den Verlust von Gehirnzellen, verursachen würde, dann wäre das eine Katastrophe. Stellen Sie sich vor, man hat 30 Millionen geimpfte Menschen, die an einer Art multipler Sklerose leiden. Das ist eine mögliche Nebenwirkung eines Impfstoffes, der nicht getestet wurde. Wir können also nicht zulassen, dass dies passiert, nur weil wir einen Notfall haben. Ich glaube jedoch, dass die Pandemie vorbei sein wird, noch bevor die Patienten tatsächlich geimpft werden können.
Im British Medical Journal gab es eine interessante Publikation von Sean Griffin. Dort hieß es, ich zitiere, nur ein Drittel der übermäßigen Todesfälle in England und Wales lassen sich mit Covid-19 erklären. Das heißt, der Rest der Todesfälle war nicht Corona-bedingt. Sie haben diese Studie oder zumindest eine Zusammenfassung davon bestimmt gesehen. Was sagt uns das? Wie groß ist der Kollateralschaden?
Der Kollateralschaden ist derzeit relativ gering. Ich denke, dass sich etwa 5% der übermäßigen Todesfälle nicht mit Covid-19 erklären lassen. Das Potenzial für Langzeitschäden ist jedoch enorm. Nehmen wir nur meinen Fachbereich, die Krebsmedizin. Niemand wird diagnostiziert, die Menschen kommen nicht vorwärts. Die gesamte Krankenhausmaschinerie zur Krebsdiagnostik ist seit 6 Wochen stillgelegt. Sie nimmt erst jetzt langsam wieder Fahrt auf. Das bedeutet, dass die Biopsierate für Krebs, also die Anzahl der Proben, die zur Krebsdiagnostik entnommen werden, sehr niedrig ist. Es sind ungefähr 10% von jener Rate, die wir im April und Mai haben müssten. Wenn wir über Juni sprechen, wird die Rate leicht zunehmen, aber bei weitem nicht so stark, wie es sein sollte. Das bedeutet nicht, dass es keinen Krebs gibt. Nein, davon sind wir weit entfernt. Es bedeutet, dass bei Krebspatienten kein Krebs diagnostiziert wird. Und deshalb werden diese Patienten in den kommenden Jahren viel schlechtere Heilungschancen haben, als wenn sie sofort diagnostiziert worden wären. Dasselbe gilt für Herzkrankheiten, für psychische Gesundheitsprobleme. Es gibt breitflächig große Probleme bei der Diagnostik schwerer Krankheiten. Dies führt zu langfristigen Konsequenzen für die Patienten.
Bevor wir zu Ihrem Fachgebiet der Onkologie übergehen, möchte ich zur Übersterblichkeit zurückkommen. Nur ein Drittel der übermäßigen Todesfälle, etwa ein Drittel von insgesamt 30.000 Fällen, sind Corona-bedingt. Wie wird das berechnet?
Im Grunde genommen schaut man sich den Durchschnittswert an. Man kann ungefähr vorhersagen, wie viele Menschen täglich sterben werden, egal ob hier in Großbritannien oder anderswo. Die Sterblichkeitsrate ist zum Beispiel im Winter höher, weil ältere Menschen mehr Brustkorbinfektionen bekommen und daran sterben. Die Krankenhäuser haben aufgrund dieses sogenannten Winterdrucks mehr zu tun. Man kann also im Laufe der Zeit die tägliche Todesrate berechnen und den Unterschied zum Durchschnitt der letzten 5 Jahre analysieren. So hat man auch bei dieser Studie im British Medical Journal gerechnet. Man sieht einen Überschuss an Todesfällen und schaut dann, wie viele dieser Todesfälle auf Covid-19 zurückzuführen sind. Das Problem in diesem Land lautet, dass das Testprogramm nicht so toll ist. Es ist besser in Deutschland und in Österreich. Sogar Spanien hat ein besseres Testprogramm, was bedeutet, dass wir wirklich nicht wissen, woran diese Menschen gestorben sind. Und was die Sterbeurkunde angeht, wenn darauf Coronavirus steht, wird der Tod als coronabedingter Tod gezählt. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Todesursache nicht so offensichtlich. Viele ältere Menschen haben gleich mehrere Probleme. Sie hatten Schlaganfälle, Herzinfarkte, Brustkorbinfektionen. Und ob solche Todesfälle als Corona-Fälle gelten oder nicht, ist unklar. Der krebsbedingte Tod kann es jedenfalls nicht sein, weil es dafür zu früh ist. Diese Todesfälle sind mindestens ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre später zu erwarten. Eine Ursache könnten Herzkrankheiten sein. Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben, sitzen zu Hause und gehen nicht ins Krankenhaus, weil sie Angst haben. Sie haben Angst, sich in einer Notaufnahme vorzustellen, weil sie möglicherweise an Corona erkranken. Und darum bleiben sie lieber zu Hause. Einige von ihnen überleben das, sie schaffen es. Andere können sich möglicherweise nicht mehr erholen, obwohl sie in einer anderen Situation einen Krankenwagen gerufen hätten. Sie hätten eine Gefäßprothese bekommen oder wären notoperiert worden und sie würden nicht an einem Herzinfarkt sterben. Das sind also die Gründe, warum dies ein Problem für die Zukunft sein könnte. Wir werden jedoch erst Ende des Jahres in der Lage sein, richtig zu analysieren. Man wird alle Menschen analysieren, die im Jahr 2020 täglich gestorben sind, und wird sie mit dem Vorjahr vergleichen.
Man muss trotzdem noch konkret definieren, was ein Corona-bedingter Todesfall wirklich bedeutet, nicht wahr? Denn der Vergleich hinkt, wenn es keine korrekte Definition dafür gibt. Ist das ein Problem?
Das ist ein Problem. Sie haben recht, Jasmin. Das Problem lautet, wenn man ein Pflegeheim nimmt, in dem der Großteil der Menschen einen Altersdurchschnitt von 81 Jahren hat, so ist in diesem Pflegeheim mit vielleicht 100 Menschen die Sterblichkeitsrate allein schon durch die Tatsache hoch, dass sie 81 Jahre alt sind. Diese Senioren haben sich dem mittleren Durchschnittsalter in Großbritannien genähert. Das ist also normal. Und dann kommt Corona mit ins Spiel, wobei die anderen Krankheiten trotzdem noch da sind. Daher ist es unmöglich, die Testpositiven von den Testnegativen zu trennen, es sei denn, man testet wirklich alle. Dies wird in diesem Land nicht richtig, nicht systematisch gemacht. Das bedeutet wiederum, dass wir keine Möglichkeit haben, Corona-bedingte von nicht-Corona-bedingten Todesfällen zu unterscheiden, weil alles durcheinander ist. Optimistisch gesehen bedeutet das, dass viele der Corona-Todesfälle, über die wir jeden Tag in der Zeitung lesen, auch ohne das Coronavirus passiert wären, wenn die Rede von den alten Menschen ist. Tragisch sind nicht so sehr die Todesfälle von Menschen über 70, sondern von Menschen, die viel jünger sind. Leider sterben auch einige Kinder, wobei einige von ihnen, es sind nur wenige, keine Vorerkrankungen haben. Aber hauptsächlich greift das Virus ältere Menschen, Menschen mit bestehenden Lungen- und Herzerkrankungen, mit Übergewicht, Menschen mit Diabetes und Nierenversagen an. Es ist ein sonderbares Virus. Es erinnert an das HIV-Virus, das AIDS hervorruft und in der Vergangenheit auf eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft abzielte. Das heutige Virus richtet sich gegen eine andere bestimmte Gruppe.
Sie warnen die Öffentlichkeit vor einer möglichen Zunahme krebsbedingter Todesfälle aufgrund unzureichender Behandlung oder Diagnostik. Sie haben bereits von 5% aller Todesfälle gesprochen und dass wir den vollen Schaden möglicherweise erst Ende des Jahres sehen werden. Aber könnten Sie uns vielleicht einen Hinweis geben oder wenn Zahlen verfügbar sind, die uns eine Vorstellung davon geben könnten, wie ernsthaft dieses Problem wirklich ist?
Die verlässlichste Zahl in Großbritannien ist die Biopsierate. Großbritannien liegt derzeit weit hinter einigen europäischen Nachbarn zurück, die es geschafft haben, mit den Krebsuntersuchungen und der Krebsdiagnostik während der Pandemie weiterzumachen, darunter Italien, Spanien und auch das chinesische Wuhan, wo man Zahlen zur Krebsdiagnose veröffentlicht. Das Problem ist, wenn man keinen Krebs diagnostiziert, liegt es nicht daran, dass es ihn nicht gibt. Man zögert die Diagnose einfach hinaus. Die Symptome werden schlimmer und, was noch wichtiger ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Krebs vom Primärorgan wie Brust, Lunge, Dickdarm oder Prostata in anderes Gewebe wie Lymphknoten, Blut oder andere Organe ausbreitet, nimmt zu. Dadurch wird die Behandlung erschwert. Das bedeutet wiederum mehr Chemotherapie und Strahlentherapie und weniger Heilungschancen für Patienten mit einer sogenannten Aufwärtsmigration. Krebs beginnt im ersten Stadium und geht dann in das zweite und dritte Stadium über, indem er andere Organe angreift, wodurch die Heilungschancen abnehmen, selbst bei der besten Behandlung der Welt. Die Hauptfrage lautet, wie lange wird das alles noch dauern? Wenn wir im nächsten Monat, also im Juni, wieder arbeiten können, ist es nicht so schlimm, da wir bei einem Krebspatienten 2 Monate verlieren werden. Wenn es bis Ende des Sommers andauert, sagen wir bis September, und wir 6 Monate verlieren, bedeutet dies, dass viele Patienten von Stadium 1 zu Stadium 3 oder 4 wechseln und wahrscheinlich an ihrer Krankheit sterben werden. Wenn man eine Überschlagsrechnung macht, gibt es in Großbritannien etwa 50.000 Menschen, die an Krebs sterben könnten. Das sind mehr Todesfälle als Corona-bedingte Todesfälle. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir wieder zur Behandlung zurückkehren. Wie ich bereits sagte, verfolgen verschiedene Länder unterschiedliche Ansätze, weil sie unterschiedliche Gesundheitskapazitäten haben. Unsere Kapazitäten in Großbritannien sind begrenzt. Das NHS ist ein großartiges System, doch es funktioniert nur als ein vollständiges Modell. Es gibt Verzögerungen, Wartelisten und so weiter, die andere europäische Länder nicht haben.
Sie haben über den Zeitraum von 2 Monaten gesprochen, den wir bereits verloren haben. Was bedeutet das für Krebspatienten, die im ersten Krebsstadium sind?
Nehmen wir an, jemand kommt in der ersten Aprilwoche zum Arzt. Er hat Husten, blutigen Auswurf, er fühlt sich unwohl, nimmt ab und so weiter. Nehmen wir an, er hat Lungenkrebs. Das würde bedeuten, dass sich der Tumor im April möglicherweise aus der Lungenschleimhaut in die Lymphknoten der Brustmitte und dann in den Blutkreislauf in die Leber ausgebreitet hat. Wenn das passiert, ist eine Behandlung zwar hilfreich, doch sie verlängert das Leben nur um 1 oder 2 Jahre. Wenn man andererseits Anfang April sofort einen diagnostischen Weg gegangen wäre, hätte man den Patienten einer Operation oder einer hochdosierten Strahlentherapie unterzogen. Der Tumor würde verschwinden und man hätte Heilungschancen von 50-60%. Und so hat man wegen der Pandemie die Chance auf eine Heilung verloren. Das ist der Kollateralschaden bei dieser Pandemie.
Meinen Sie, man wird jemanden für solche Entscheidungen zur Verantwortung ziehen?
Es ist schwer, im Voraus zu sagen, wie ernst das verlaufen wird. Es wird in kritischer Weise von der Zeit abhängen. Wenn wir schnell reagieren, wird es nicht so schlimm, aber wenn es eine Ewigkeit dauern sollte, dann schon. Darum versuchen wir, sowohl die Diagnose zu beschleunigen, als auch die Zeit von der Diagnose bis zum Beginn der Behandlung kurz zu halten. Natürlich wird in allen Ländern auf einmal eine wahre Flut von Patienten eingeliefert und dann geht auch Covid irgendwann weg. Und die Menschen bekommen ja auch Herzkrankheiten, Krebs und alles andere. Und man muss sich auch um sie kümmern, was wir hier nach Kräften versuchen.
Sie sagen, wir sollten nicht zu hart mit den Verantwortlichen ins Gericht gehen, die ihre Entscheidungen aus Angst gefällt haben und so manche Corona-Maßnahme übertrieben haben könnten. Doch handelten die Zuständigen nicht anhand von Modellberechnungen? Eingangs war die Strategie in Großbritannien ja anscheinend die der Herdenimmunität. Doch dann brachte das Imperial College eine Studie heraus. Darin schätzten sie, es würde rund 250.000 Tote geben, wenn gar keine Maßnahmen ergriffen würden. Also, wer trifft nun die Entscheidungen und wie verlässlich sind solche Modelle?
Also, wie in diesem Land die Entscheidungen getroffen werden, das kann ich einfach nicht glauben. Sie werden von einer Sondergruppe getroffen, der sogenannten wissenschaftlichen Beratergruppe für Ausnahmezustände. Da halten etwa 50 Leute Treffen auf Zoom ab und es scheint, dass da keiner das Sagen hat. Da haben wir unseren Premierminister Boris, der dann mit dem Coronavirus auf die Intensivstation wandert. Die Gruppe hat keine wissenschaftliche Grundlage zum Treffen der Entscheidungen. Sie wird bloß von Experten beraten, die jedoch mit gegensätzlichen Vorschlägen kommen. Die Studie des Imperial College wird von vielen anderen Epidemiologen bestritten. Viele sagen, ein kompletter Lockdown ist nicht nötig. Andere sagen, wir hätten den Lockdown viel früher als am 21. März verhängen sollen. Noch ein Thema ist, wie tief dieser Lockdown geht. Bei uns wird das nicht wirklich durchgesetzt. Das läuft hier very British. Sie wissen ja, wir sind hier sowas von sanft und zurückhaltend. Wir mögen keine gesellschaftliche Zerrüttung. Die Polizei ging bei ihren Versuchen, den Lockdown durchzusetzen, bisher sehr sanft vor. Ich weiß genau, dass in anderen Ländern die Menschen auf deutlich härtere Weise dazu gezwungen und Strafen aus voller Hand verteilt wurden, wohingegen hier nur wenige Fälle Bekanntheit erlangt haben und die Sperre ansonsten eine sehr milde gewesen ist. Doch was dies bezogen auf die Ergebnisse bedeutet, das wissen wir einfach nicht.
Aber jemand muss doch verantwortlich sein, oder? Verantwortlich für das Ergebnis.
Es gibt sie. Wissen Sie, die Politik dahinter ist einfach faszinierend. Wir haben hier in unserem Land im Wesentlichen keine Opposition. An der Macht ist bei uns ein Premier von der konservativen Partei. Und obwohl wir eine Opposition haben, sie ist im Chaos. Die Arbeiterpartei befindet sich im Chaos. Sie haben einen sehr guten Anführer, wie ich meine, doch er kämpft alleine. Und sie sind eher von linksliberalen Werten besessen, als damit beschäftigt, uns aus dieser Sache herauszuziehen. Aber es geht nicht um Politik mit ihren Verrats- und Vorwurfsspielen. Es geht darum, dass wir aus dieser Sache herauskommen, schnellstmöglich, damit die Menschen und die Gesellschaft wieder zu sich kommen. Schulen müssen ihren Betrieb wieder aufnehmen, die Universitäten auch und all die Arbeiter müssen ebenfalls irgendwie wieder anfangen. Das ist der Schlüssel und nicht die politischen Spiele, die jetzt gespielt werden.
Nun interessiert mich Ihre Ansicht zu einem kontroversen Thema. Sie waren ja vor 20 Jahren bei der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO ist das zentrale Gremium weltweit zu allen Themen, die mit Gesundheit zu tun haben, insbesondere wenn es um globale Krankheitsausbrüche und Notfälle geht. Nun war und ist die WHO von Kontroversen bezüglich ihrer finanziellen Abhängigkeiten und des Einflusses einzelner Geber umrankt. Ich verstehe, es ist immerhin 20 Jahre her seit Ihrer Arbeit bei der WHO. Doch was ist Ihre Ansicht zu dieser Kritik? Wie viel Einfluss haben nun einzelne Geber und die Pharmagiganten auf die WHO?
Die Weltgesundheitsorganisation ist großartig. In der Nachkriegsära sind 196 Länder nach und nach zusammengekommen, um ein internationales Gremium für globale Gesundheit aufzubauen. Das finde ich fantastisch. Da sind viele gute Menschen, die viel gute Arbeit geleistet haben. Ich war nur 2 Jahre dabei und das Ganze ist sehr bürokratisch. Nein, wirklich. Alles, was ich gemacht habe, wurde in 6 Sprachen übersetzt. Dabei sprechen alle Englisch. Bitte seht das doch ein. Die Franzosen waren am schlimmsten bei der Durchsetzung ihrer Sprache. Im Ernst. Das Problem der WHO ist ihre Verwaltung, ihre Führung. Sie sind mit dieser Coronavirus-Pandemie falsch umgegangen. Als ihre Inspekteure in der letzten Januarwoche nach Wuhan kamen, da haben sie nicht erkannt, wie ernst die Lage war. Ob sie nun von den Chinesen getäuscht wurden oder ob sie schlicht nicht verstanden haben, was Sache war, das lässt sich nur schwer im Rückblick analysieren. Doch mit Sicherheit haben sie diese Angelegenheit nicht ernst genommen. Und das führte erst zur Erklärung einer Pandemie, als es dann schon zu spät war. Als sie die Pandemie erklärten, hat sich das Virus mit jedem Flugzeug aus Wuhan direkt über die ganze Welt verbreitet, auch mit Hilfe der Fluggäste, die bei Zwischenlandungen und Interlining in den Flughäfen saßen. Mir gefällt der Gedanke, dass das Virus erster Klasse gereist ist, eine schöne Art zu reisen für ein Virus. Aber im Ernst, das Problem ist, dass die WHO es nicht schnell genug erkannte und für die Regierungen nicht pragmatisch genug damit umging. Angenommen, ich bin der britische Premier, dann möchte ich, dass mir jemand erklärt, was nun mit medizinischen Masken zu tun ist, wie es mit der sozialen Distanzierung aussieht, wie man am besten einen Lockdown beginnt und wieder beendet. Warum sollte die WHO nicht die letzte Instanz für alle diese Fragen sein? Aber sie hat sich nicht als eine solche erwiesen. Die Internetseite ist gut, doch sie hat wenig Lehrreiches. Die Menschen brauchen guten Rat einer neutralen Organisation. Und genau das sollte die WHO tun.
Ich würde die Frage gerne erneut stellen, denn wie ich verstehe...
Nach dem Geld.
Ja, natürlich nach den Finanzen. Es geht hier um ca. 80% der Beiträge, denn so werden sie offiziell genannt, die von individuellen Spendern kommen, Beispiel Bill Gates Stiftung, aber auch von Pharmagiganten. Dazu gehören auch Staaten, das ist mir klar. Aber wie viel Einfluss hat diese Tatsache auf die WHO?
Sie sollte natürlich gar keinen Einfluss haben. Und die WHO sollte für ein kleines Land wie die Solomoninseln mit einem sehr kleinen Beitrag denselben Dienst tun wie für den mächtigsten Staat der Welt, die Vereinigten Staaten. Oder auch für Russland zum Beispiel. Die Neutralität zu bewahren, das ist der Schlüsselpunkt bei der gesamten Sache. Die WHO scheint mir in diesem großen Spiel neutral zu sein. Doch es gibt ein Problem. Wenn sie den US-Beitrag verliert, mit 415 Millionen US-Dollar den größten Grundbeitrag, dann wird sie getroffen und Programme müssen gekürzt werden. Von manchen Bereichen der Arbeit der WHO bekommt man eigentlich gar nichts mit. Sie gehen einfach weiter. Die Durchfallerkrankungen in Subsahara-Afrika, an denen Kinder sterben und die für 10 US-Dollar pro Kind aus der Welt geschafft werden können. Das ist schon eine Sache für sich, dieses Bildungsprogramm der WHO. Dann Malaria, Tuberkulose, HIV, wieder in armen Ländern. Da leistet die WHO wirklich gute Arbeit. Was die WHO nicht so gut kann, ist weltweite diplomatische Arbeit auf höchstem Niveau. Doch genau das war hierfür notwendig. Die WHO hat dabei versagt, mit den Präsidenten und Premiers der Welt im Dauermodus zu verkehren und so das Ganze in Gang zu bringen.
Gut, um die Beiträge der Staaten geht es ja weniger. Es geht um die individuellen Spender. Es geht um diese 80%. Und die größten Spender dieser geschätzten Beitragssumme sind Privatpersonen und Pharmakonzerne. Das muss einen Einfluss haben. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.
Pharmakonzerne geben kein Geld, wenn nichts für sie dabei herausspringt. Die Großspender machen mir weniger Sorgen, weil das so etwas wie Wohltätigkeit ohne Vorbedingungen ist. Dort bekommt man Geld für Impfungen her, vielleicht für irgendein bestimmtes Programm. Im Fall von Bill und Melinda Gates für Impfprogramme, und das ist auch in Ordnung so. Doch die Spender unter den Pharmakonzernen sind besorgniserregend. Denn wer weiß, was sie dafür bekommen? Dürfen sie dann einen Impfstoff oder eine Arznei verkaufen? Belegen sie Sonderplätze in der Zuschlagtabelle, wenn sie spenden? Und müssen sie zurückstecken, wenn sie nicht spenden? Konzernspenden zu sozialen Zwecken sind ein ziemlich fester Teil der modernen Gesellschaft und der Industrie. Solange kein Haken dran ist, schön. Auf die Haken kommt es an. Und wenn es welche gibt, sollte das öffentlich gemacht werden. Das geschieht nun auch, mehr oder minder. Aber wer weiß, was da unter dem Tisch noch läuft.
Also Sie wissen es nicht?
Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, in Bezug auf Krebs so zu verfahren. Ich hatte ein Treffen am Flughafen Heathrow. Da waren alle Leiter der Konzerne, die mit Krebs zu tun haben. Es gibt ja bloß ca. 20 große Produzenten von Krebsmedikamenten. Wir setzten uns einen Nachmittag lang zusammen und ich sagte, ich brauche eure Hilfe. Dann sagte ich, ich brauche ihr Geld und das Geld müssen sie mir ohne Vorbedingungen geben. Und sie wollten das tatsächlich tun. Aber damals, vor 20 Jahren, wollte die WHO nicht, dass ich das Geld von ihnen nehme, weil es Geld von Arzneimittelherstellern sei und deswegen meine Entscheidungen bezüglich des Krebsprogrammes in bestimmter Weise beeinflussen könnte. Ein Beispiel. Von der Firma AstraZeneca kam Tamoxifen, das billigste und gängigste Medikament gegen Brustkrebs weltweit. In vielen Ländern gibt es keine Krebsmedikamente, aber Sie könnten Tamoxifen gegen Brustkrebs bekommen. Mit einem solchen Programm könnte man viele Leben retten und Sie waren bereit, ein Tamoxifen-Spendenprogramm zu finanzieren. Doch für die WHO war das aufgrund der Ethik problematisch, die mit einer Annahme einer Spende eines einzelnen Konzernes einhergeht. Ich hatte damit kein Problem, doch der Vorschlag wurde abgelehnt. Das war schon traurig, denn wir wussten, dass es wirken würde. Wir hatten bereits ein Pilotprojekt in Äthiopien und es zeigte Wirkung. Aber wir haben es nicht geschafft, es im globalen Maßstab zu verwirklichen. Mit solchen moralisch-ethischen Problemen hat man es bei jedem weltweiten Gesundheitsprogramm zu tun. Und nun ist die Lage meiner Ansicht nach noch komplexer, weil Internet und Suchmaschinen da sind und jeder einfach viel mehr weiß und Zugang hat.
The WHO has released some conflicting information during this crisis.
Die WHO hat ja während der Corona-Krise einiges an widersprüchlichen Informationen veröffentlicht. Eingangs, wenn ich mich recht erinnere, wurde eine Verschwörungstheorie, so wurde das zunächst genannt, verbreitet, dass man kein Ibuprofen nehmen sollte. Dies widerlegte die WHO zunächst, doch dann nahmen sie ihre Aussage zurück und so ging es mehrfach hin und her. Daneben gab es das Thema der Masken. Im Moment soll man überall Masken tragen und die Menschen wundern sich. Es gab so viel widersprüchliche Informationen dazu und die WHO ist dafür mitverantwortlich. Was halten Sie davon?
Wir brauchen pragmatische Vorschläge. Die Regierungen brauchen pragmatische Vorschläge. An dieser Aufgabe ist die WHO komplett gescheitert. Hinter der sozialen Distanzierung und medizinischen Masken steckt nicht viel Wissenschaft. Nimmt man die Krebsbehandlung, so existiert ein riesiger Korpus an Literatur, die ich bei der Behandlung eines individuellen Patienten zu Rate ziehen kann. Sowohl im Internet als auch in Bibliotheken. Doch Literatur zu Mundschutzmasken, wie gut sie vorbeugen, ob man als Infizierter eine tragen sollte, um andere nicht anzustecken, oder als gesunder Mensch, um sich selbst nicht anzustecken, all das ist eben einfach unklar. Um voranzukommen, muss eine Organisation Edikte erlassen, Edikte dazu, wie man verfahren soll. Und daran ist die WHO wirklich gescheitert. Zur sozialen Distanzierung. Auf ihrer Webseite steht 1 Meter, doch die meisten Länder haben entweder 1,5 oder 2 Meter eingeführt. Wie kommt es, dass die WHO 1 Meter empfiehlt? Das wäre ja schön, dann könnte mein Hund mich nicht mehr anspringen. Nun ist er weg. Na gut, ich meine, ich habe die Frage beantwortet.
Also sehen Sie es als Ihre Aufgabe an, mit Ihrem Optimismus den Menschen Hoffnung zu geben und sie aus ihrem Zustand der ständigen Besorgnis herauszuführen? Aus der Sicht eines Arztes, wie können denn diese ständigen negativen Gefühlszustände, vielleicht auch der ständige Krisenmodus, sich auf unsere Gesundheit, auf unser Immunsystem auswirken?
Zuallererst, die geistige Gesundheit wird tiefgreifend beeinflusst. Wenn Leute keinen Garten haben, so wie einer hinter mir zu sehen ist, dann bekommen sie Probleme. Oder wenn sie kleine Kinder in einem vielstöckigen Wohngebäude eingesperrt halten müssen, zum Höhepunkt der Lockdown-Maßnahmen, da durfte man nicht hinaus oder nur sehr eingeschränkt. So etwas wirkt sich auf das geistige Wohlbefinden aus und es war kein Ende abzusehen. Auf meinem Twitter-Kanal zeige ich den Menschen, dass immer ein Ende in Sicht ist und wahrscheinlich auch viel schneller erreicht sein wird, als wir denken. Ich bin immer noch der Ansicht, dass das zutrifft. Wenn Staaten von Quarantäne am Flughafen sprechen, von einer pflichtmäßig zu installierenden App, damit man in seinen Bewegungen verfolgt werden kann, davon ganze Armeen vorbeizuschicken, wenn man Kontakt mit nachweislich Infizierten hatte, das alles wirkt sehr deprimierend. Die Menschen wollen das loswerden. Sie wollen zurück zur Normalität. Die Frauen wollen ihre Kinder und Enkel küssen, rausgehen und aktiv leben. Und auch wirtschaftlich. Die Menschen sind um die finanzielle Seite ihrer Zukunft besorgt und das auch vollkommen zu Recht. Denn viele Arbeitsplätze werden nach dem Ganzen hier verloren sein. Insbesondere die Hotel- und die Reiseindustrie werden für immer verschwinden. Sie kommen nicht wieder. All das führt zu Problemen mit der geistigen Gesundheit. Noch ein Problem, und da müssen wir an den Anfang zurück, sind Krebs und Herzerkrankungen. Viele Menschen haben ihre Vorerkrankungen einfach konserviert, in dem Sinne, dass sie nicht genug Mut aufbringen können, damit zum Arzt zu gehen, ins Krankenhaus zu gehen, sich behandeln zu lassen. Es kommt die Zeit, wieder hinauszugehen. Ich will den Menschen sagen, wir bewegen uns auf das Ende zu. Überall in Europa, überall verlaufen die Parameter genau richtig. Und nun kommt die Zeit, wieder hinauszugehen und etwas zu tun.
Vielen Dank, Herr Professor.
That's it?
That's it.
Das war der RT Deutsch Podcast.